Sie wollte so sterben, wie sie gelebt hatte. Zu überlegen, was mir wichtig ist, wer ich bin, so, also ob ich auch so kompliziert bin wie meine Mutter, warum ich so kompliziert bin wie meine Mutter.
Behauptest du zumindest oder behaupten das andere?
Es gibt nur Dasein, nur Tun, es gibt nur Anwesenheit. Und der Tod ist halt doch sehr privat. Also sie hat dann immer gesagt, sie würde lieber keinen Bach mehr hören, weil Bach würde im Himmel gespielt.
Auf Simchas, auf freudige Anlässe, so begrüßen sich Trauergäste auf einem jüdischen Friedhof. Ein Ausdruck, der den Schmerz des Abschieds mit dem Wunsch nach zukünftigem Glück verbindet. Und genau diese Verbindung steht im Zentrum der Ausstellung Im Angesicht des Todes des Jüdischen Museums Frankfurt, die sich jüdischen Vorstellungen und Ritualen rund um den Tod widmet und sie mit universalen Fragen zum Lebensende verbindet. Ich bin Shelly Kupferberg, Autorin und Moderatorin, und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit verschiedenen Gästen über ihre persönlichen Erfahrungen und fachlichen Perspektiven auf Tod und Trauer. Welche Gedanken und Gefühle verbinden sich damit? Welche Wege gibt es, um Abschied zu nehmen? Welche ethischen Fragen stellen sich angesichts des Lebensendes? Und was kommt danach?
Also ich hatte die Idee, eine Totenmaske anzufertigen.
Heute spreche ich mit Georg Dietz über seine intime Auseinandersetzung mit dem Verlust seiner Mutter und die kunstvolle Reflexion von Trauer in seinen Texten. Georg Dietz, herzlich willkommen, hallo.
Freut mich, danke.
Ich erlaube mir, dass wir sind uns schon mehrfach begegnet in unseren journalistischen Laufbahnen. Georg, wir bitten alle Gesprächspartner, die wir in diesen Podcast einladen, etwas Persönliches mitzubringen. Etwas, was sie mit dem Tod assoziieren, mit diesem Thema. Was hast du mitgebracht?
Ich habe was mitgebracht, was mir etwas schwer fiel mitzubringen, weil ich nicht genau wusste, ob es pietätvoll ist oder wie es sich anfühlt, die Totenmaske meiner Mutter durch die Stadt zu transportieren in einer Baumwolltasche verpackt. Gleichzeitig ist das, glaube ich, auch schon Teil der Geschichte dieses Objektes, das... Wie du sagst, Tod schwer zu greifen ist, schwer zu begreifen ist und letztlich die Materialität dessen, was verschwindet, hilft zu verstehen, was verschwindet oder was passiert im Tod. Deswegen sage ich auch Baumwolltasche. Also das, ich finde es ein sehr physisches Objekt. Also es ist eine Totenmaske aus Bronze. Es ist der Abguss des Gesichtes meiner Mutter. Ein paar Stunden, nachdem sie gestorben war. Und der Grund, warum ich es mitgebracht habe, ist auch eben, um zurückzugehen zu diesem Moment, wo ich allein in der Wohnung war. Meine Mutter war gestorben. Ich war auf dem Weg nach München. Ich hatte in Berlin gelebt damals und habe das verpasst, den Moment, als meine Mutter gestorben ist. Und war dann in der Wohnung alleine und habe auf meine Frau gewartet, die auch noch in Berlin war und nachkommen wollte. Und wir haben so telefoniert und sie sagte dann, irgendwie haben wir darüber geredet, dass man doch ich hatte die Idee, eine Totenmaske anzufertigen. Und und dann hatte sie die Idee, dass ein Bühnenbildner der Kammerspiele in München kommen könnte und dass der das vielleicht machen könnte. Das kann ich gleich noch mal länger erzählen. Ich will es gar nicht so lange von dieser Totenmaske erzählen. Nur der Punkt war, dass das extrem viel verändert hat für mich in dem Raum, dass plötzlich jemand da war mit so einer Handwerkskunst oder mit so einem anderen Blick auf meine Mutter, der eine Art von Dankbarkeit hatte, weil er schon sehr lange keine Todesmaske mehr angefertigt hatte und weil er so eine Art von künstlerischen Stolz hat, das ist eine bildhauerische Tätigkeit im Grunde. So.
Und eigentlich auch eine sehr klassische, traditionelle, ich weiß gar nicht, wie oft das heute noch angefertigt wird, eine so eine Totenmaske. Warum war es dir denn wichtig oder ein Anliegen oder ein Bedürfnis geradezu?
Das kann ich nicht mehr ganz genau beschreiben. Ich glaube, es ging schon darum, was festzuhalten, so diesen Moment festzuhalten. Was, wie du sagst, ja auch ein klassisches Thema ist, der Moment des Todes, was ja das Rätsel ist. Was passiert da? das ist, glaube ich, in der Kunst gut aufgehoben. Also es ist, glaube ich, in der Kunst und hier auch in der Totenmaske meiner Mutter, glaube ich, sehr sichtbar. Also der offene Mund, fragender Gesichtsausdruck, eine Art von Ruhe, finde ich auch. Also ja. keine Angst, sondern eine Art von, ich weiß nicht, im Christlichen sagt man da vielleicht Erlösung. Glaube ich nicht dran. Ich bin sie auch sicher, ich weiß nicht, wie sie sich... Sie hatte Angst vor dem Tod. Also sie hat dann immer gesagt, sie würde lieber keinen Bach mehr hören, weil Bach würde im Himmel gespielt. Sie würde nur Händel hören. Weil
Sie war Kirchenmusikerin, muss man dazu sagen.
Aber
ne?
keine gläubige Christin mehr. Aber also sie hatte mit Kunst und
warum Händel? Und
Händel
Bach?
Ist ein bisschen vor Himmel. Also es ist niedriger als Bach.
Irdischer,
genau, nicht so himmlisch, nicht so heilig.
Interessanter Ansatz, also, ja. Du hast netterweise diese Totenmaske mitgebracht. Das ist ja doch ein sehr, sehr besonderes Objekt. Wo befindet sich das bei euch zu Hause?
Und zwar lange in meinem Arbeitszimmer, weil ich mit dieser Maske leben wollte, weil sie nicht nur mich an meine Mutter erinnert, das ist gar nicht der Hauptgrund. Ich erinnere mich auch so, manchmal auch nicht an meine Mutter. Ist eher ein, wahrscheinlich würde man sagen, Memento Mori. Ist eher eine Frage, warum bin ich hier? Was mache ich mit meiner Zeit? Mhm. Einfach so eine Präsenz des Todes im Leben, was ich gut finde. Es ist vielleicht eher was, also ich bin protestantisch aufgewachsen, Pfarrerssohn, aber es ist, glaube ich, eher was Katholisches. Ich glaube, die protestantische Umgang, der Umgang mit dem Tod ist eher, würde ich sagen, verdrängend so und eher im Katholischen ist das was präsenter ist.
Ja,
und,
da wird auch der Leichnam nochmal aufgebahrt, so, alle ja, schauen ja. ihn an. Es hat was Sinnlicheres möglicherweise. Ja. Auf den Glaube kommen wir später nochmal zu sprechen. Georg, nochmal danke, dass du diese Totenmaske mitgebracht hast. Das ist ja auch eine große Intimität, wie überhaupt über den Tod zu sprechen oder gar über ihn zu schreiben. Das Buch Der Tod meiner Mutter erschien 2009 bei Kiepenheuer und Witsch. Das ist also schon ein Weilchen her. 12 Jahre lang lebte deine Mutter mit einer Krebserkrankung, daher war der Tod natürlich auch immer eine Option, in Anführungsstrichen. Was brachte dich eigentlich dazu, all das, was du erlebt hast, in Auseinandersetzung mit dieser Erkrankung, in der Beziehung mit deiner Mutter und auch in der Auseinandersetzung mit dem Tod aufzuschreiben?
Das Buch heißt zwar Der Tod meiner Mutter, könnte aber eigentlich auch, und das ist vielleicht auch eine Antwort für viele Fragen in dieser Reihe, das Sterben meiner Mutter heißen, weil ich bin den Tod, wie glaube ich fast niemand besonders besonders einsichtig. Ich habe keine Ahnung vom Tod. Also über den Tod zu sprechen ist, glaube ich, werden wir versuchen hier, ist aber sehr viel schwieriger, als über das Sterben zu sprechen. Und das Sterben ist eben massiv Teil des Lebens und ist eine Phase, wie ich erkannt habe, als ich die Ansprache bei der Beerdigung meiner Mutter geschrieben habe, habe ich eben gemerkt, dass das Sterben meiner Mutter ein Teil der Geschichte ihres Lebens war, die sich so ergeben hat im Rückblick aus meiner Sicht, dass es 7 Phasen im Leben meiner Mutter gab, die Tochter war, die Kirchenmusikerin war, die Ehefrau war, die geschiedene Frau war, die Mediatorin war, die krebskranke war und die eben in der letzten Phase ihres Lebens Sterbende war. Und die hat, finde ich, alle diese Phasen sehr autonom gestaltet.
Eine sehr selbstbestimmte Frau.
Im Rückblick auch eben eindrucksvolle, finde ich, Frau mit eindrucksvollen Entscheidungen. Im Alltag auch manchmal schwierig, weil das gehört wahrscheinlich zusammen, dass eine gewisse Klarheit in den Lebensentscheidungen auch eine gewisse Harschheit vielleicht manchmal bedeutet, aber ich habe versucht zu verstehen, wer diese Frau war. Ich habe gemerkt, ich kannte sie nicht wirklich so gut, wie ich dachte und habe deswegen angefangen, über dieses selbstbestimmte Leben und dieses selbstbestimmte Sterben auch zu reflektieren. Ein Auslöser war dann doch, glaube ich, sehr stark, dass 6 Wochen, nachdem meine Mutter gestorben ist, meine erste Tochter geboren wurde. Und das ich im Grunde ihr diese Geschichte erzählen wollte, dass ich fand, ja, dass sie auch als Mädchen oder als Frau, künftige Frau, wenn es ein Sohn gewesen wäre, hätte ich es, glaube ich, auch erzählt. Aber irgendwie war das einfach Lou, sie war da. Und erst als sie da war, hatte ich dann die Idee, über meine Mutter zu schreiben. Erst als ich sie gesehen habe, war das irgendwie eine Notwendigkeit.
Ja, das ist ja auch unglaublich existenziell und gehört ja auch zusammen. Leben kommt, Leben geht. Und in deiner Biografie eben waren diese Ereignisse sehr dicht beieinander. Das erste Kind wurde geboren, kurz nachdem deine Mutter starb. Du hast schon kurz vorhin gesagt, deine Mutter hatte Angst vor dem Tod. Hatte sie wirklich Angst vor dem Tod oder Angst vor dem Sterben? Denn du hast ja berechtigterweise da nochmal ganz klar unterschieden. Das sind zwei unterschiedliche Dinge.
Ich glaube, sie hat mit dem Sterben gehadert. Aber in der Frage, wie das Sterben gehen könnte. Also wie, sie hat mit Schmerz viel gehadert, sie hat sich immer sehr beschwert, dass Krebs, also Onkologie sehr wenig Schmerztherapie anbietet. Ich glaube, sie hatte schon mehr Angst vor dem Tod, eigentlich. Ich glaube, sie hatte Angst, ja, nicht mehr zu sein. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß es nicht. Dahin geht auch mein Buch nicht. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, sie hatte keine Angst vor dem Sterben. Ich glaube, sie hat es in den Abläufen angenommen, in der Pflege. Sie konnte sich darauf einlassen, dass sie abhängiger ist von Menschen, die sie pflegen mussten. Sie hat sich auch beschwert über Menschen, die sie gepflegt haben. Sie hat das, fand ich, wie ein Teil, weiteren Teil ihres Lebens behandelt, in ihrer Kompliziertheit, Klarheit, Anspruchshaltung, die ich auch verstehe. Das ist, wie gesagt, auch eher ein Beispiel. Sie hat sich nicht aufgelehnt, sie war nicht verzweifelt, sondern sie hat einfach auf ihren Prinzipien beharrt. Sie wollte so sterben, wie sie gelebt hatte. Sie wollte sie wollte weiterhin gut essen. Das hat sie sehr verdrossen, dass sie nicht mehr schmecken konnte, ne, wegen der Chemotherapie ab einem gewissen Punkt. Das waren eher so Probleme, so, die sie lösen wollte oder mit denen sie zu tun hatte. Aber es war jetzt nicht eine Angst.
Was du gerade gesagt hast, das wird gerade von Menschen, die mit dem Tod unmittelbar zu tun haben und mit Sterbenden ja auch oft betont, man stirbt so, wie man gelebt hat. Und auch bei meinem eigenen Vater, der vor einiger Zeit starb, ist mir dieser Satz immer wieder wie so ein Mantra tatsächlich erschienen. Was würdest du sagen, Georg, was hast du aus dieser Erfahrung für dich über das Sterben und den Tod gelernt?
Ich habe zum einen gelernt, dass ich nun Vater bin, so, dass ich nicht mehr Sohn bin. Hat sich relativ schnell innerhalb von 6 Wochen eben gedreht, dass ich nicht mehr Ausreden habe, so, und dass es auf mich ankommt, dass ich eine Verantwortung habe für dieses neue Leben, aber auch für mein Leben, also eine größere Ernsthaftigkeit ist daraus gekommen, zu überlegen, was mir wichtig ist, was Klarheit in meinem Leben bedeutet, was meine Prinzipien sind, wer ich bin, so, also ob ich auch so kompliziert bin wie meine Mutter, warum ich so kompliziert bin wie meine Mutter.
Behauptest du zumindest oder behaupten das andere? Na gut, das wäre jetzt ein anderes Thema, glaube ich.
Nein, sowohl als auch, glaube ich. Aber letztlich, was mir wichtig ist, also, oder auch was, ja, auch ein wichtiger Punkt beim Tod, was Zeit ist. Ich habe eben vorhin gedacht, auch als ich hergekommen bin, ins Studio, dass das schon ganz schön lange her ist. Und da habe ich auch zum Beispiel keinen Zugriff darauf, auf diese Zeit. Wie lange das her ist. Ich weiß es, ich kann es mir sagen, wie lange der Tod meiner Mutter her ist, 18 Jahre. Aber irgendwie habe ich keinen emotionalen Zugang dazu. Mhm. Und gleichzeitig macht es mich auch nicht traurig, dass es so lange her ist. Also es ist eine gewisse empathische Neutralität, so eine Entspanntheit, die sich da einstellt. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen mit bestimmten Entscheidungen, bestimmten Denkweisen, Überlegungen über mein Leben, die mir beim Schreiben, wobei mir das Schreiben sehr geholfen hat. Also ich glaube, ich würde nicht hinkommen, wäre nicht hingekommen, ohne dieses Buch zu schreiben, was keine Therapie war, was eher so ein Versuch war, eine Materialität zu erschaffen dessen, was da passiert ist. Eine Geschichte, eine Art von Zeugnis, eine Art von Wachheit zu schaffen für ein Verlöschen.
Ist es dir denn schwer gefallen, Worte zu finden, Geschichten aufzuschreiben darüber während dieser Zeit des Schreibens?
Schwerfallen ist ein neutrales Wort. Nee, also so funktioniert Schreiben auch nicht, glaube ich. Also für mich jedenfalls. Es war eher so ein Anspruch, den ich hatte, genau zu sein oder zu versuchen, Worte zu finden, die nicht trivial sind und die nicht was erzählen, was metaphysisch ist, zum Beispiel. Mhm. Also ich wollte nicht Blabla, theologisches oder philosophisches Blabla liefern, sondern ich wollte schon Augenblicke finden des Lebens, Augenblicke aneinanderreihen, die eine Art von Bedeutung hatten, die aus den Augenblicken entsteht, die man auch nicht übermäßig interpretieren muss. Also es ist, glaube ich, ein Buch, was aus der Narration entsteht. Und es war schön eher. Ich finde es schön, Genauigkeit zu praktizieren und zu üben. Und deswegen war es nicht schwer. Es ist mir schwer gefallen. Es ist eine gewisse Dankbarkeit eigentlich, ja, ehrlich gesagt, beim, ja, Schreiben gewesen.
Denkst du, dass es so vielen Menschen offenbar sehr schwer fällt, in unserer Kultur über das Sterben, über den Tod zu sprechen? Es ist doch etwas, und das fällt mir auch immer wieder auf, was so ein bisschen aus dem Alltag ausgeklammert wird. Der Tod findet woanders statt, in Krankenhäusern leider oft, in Hospizen, was schön ist. Die leisten da großartige Arbeit, wie ich finde. Das durfte ich auch kennenlernen. Aber es ist doch irgendetwas, was, ja, im Verborgenen fast stattfindet, ist meine Erfahrung. Warum?
Ich glaube, da kann man, wenn man will, relativ weit in die Kulturgeschichte oder in die Geschichte auch des Kapitalismus, unserer Gesellschaft gehen. Also kann man über Religion versuchen, sich dem zu nähern, dass es eben eine Verdrängung des Todes gibt zugunsten des Lebens. Oder wie du sagst, dass es eine arbeitsteilige Gesellschaft geworden ist, auch im Sterben. Also das ist auch ein Verdienst vielleicht der Moderne, aber auch ein Verlust der Moderne, wie die Moderne ja eine zwiespältige Bilanz hat vielleicht, dass es diese Orte gibt, wie du sagst, und dieses medizinische Potenzial gibt, die Menschen, die Sterbenden, sehr lange in Krankenhäusern zu betreuen. Die Widersprüche sind da ja auch deutlich, dass es eben extrem viele medizinische Möglichkeiten gibt, das Leben zu verlängern, und dass es gleichzeitig massiv nicht finanzierbar ist für Gesellschaften wie unsere. Das ist ein Widerspruch. Ich glaube, in den letzten vier Wochen eines Lebens einer Person wird so viel Geld aufgewandt wie für eine College-Erziehung. Das ist, glaube ich, eine Zahl aus den USA, wo College sehr teuer ist. Der Punkt ist, dass es aufgewogen wird auf eine gewisse Weise gesellschaftlich. Und ich kann das gar nicht in Frage stellen. Das ist ja auch ein Dilemma unserer Gesellschaft. Ich würde gar nicht dafür plädieren, das anders zur Hand zu haben. Wobei meine Mutter auch lange, davon handelt das Buch auch, damit geliebäugelt hat oder sich überlegt hatte, selbstbestimmt zu sterben. Also sich in die Schweiz zu gehen, wie sie immer sagte.
Ja, was das es ist hierzulande gar nicht so einfach. Ne? Genau, man muss dafür in einen Verein, ja, eintreten, das gibt es schon.
Genau.
Es gab nämlich auch ein zweites Buch, das sich mit dem Thema Tod befasst hat. Von dir, Die letzte Freiheit, vom Recht, sein Ende selbst zu bestimmen, im Berlin Verlag erschienen. War dieses Buch sozusagen verklammert mit diesem Mutterbuch? Oder wann hast du angefangen, dich damit nochmal so intensiv zu beschäftigen, der Frage der Selbstbestimmung?
Ich glaube, dass der Zugang zum Tod, den ich da hatte oder den ich bis heute habe, eigentlich schon ausgeht vom Nachdenken über den Tod meiner Mutter. Das Buch über selbstbestimmtes Sterben, der Auslöser war der Tod oder Nachruf, den ich geschrieben hatte auf den bedeutenden und auch sehr liebenswerten und auch sehr komplizierten und arroganten Kulturjournalisten Fritz Radatz im Spiegel damals, der sich selber umgebracht hat.
Ja. Also, seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat.
Seinem Leben selbst ein Ende gesetzt hat. Das ist schöner, glaube ich, oder Hand an sich gelegt hat, wie ein klassisches Buch heißt. Und der Berlin Verlag dann, Georg Oswald, der Verleger damals, auf mich zukam, ob ich das aufschreiben wollte als Buch. Und mich hat dann interessiert daran, zu versuchen zu verstehen, so ähnlich, was wir vorher gesagt haben, man lebt, so wie man stirbt, die Kontrolle über den Tod politisch auch zu hinterfragen. Also es gibt, glaube ich, das ist vielleicht auch eine Antwort auf die vorige Frage, es gibt, glaube ich, eine große Angst in der Gesellschaft, dass frei bestimmter Tod letztlich auch umgekehrt frei bestimmtes Leben bedeutet. Anscheinend wird das nicht gewollt. Also,
das ist eine interessante These, ja.
Also, das ist einfach empirisch, so würde ich sagen. Also es gibt bizarre Kontrolle über den Tod. Es gibt ein Verbot des Selbstmordes im jüdischen Glauben.
Ich glaube, fast in allen Religionen, monotheistischen zumindest, ja, ne, würde ich das so, ja.
Genau, also es gibt eine Stigmatisierung zumindest des Selbstmordes und es gibt eben bis heute eine Kriminalisierung dieser Praxis. Da kann man auch, das kann man diskutieren, dass es irgendwie natürlich auch Angst davor gibt, dass es einen gesellschaftlichen Druck gibt, dass alte Menschen sich selbst töten sollten in einer Zeit, wo es nicht mehr leistbar ist. Also das muss man auch thematisieren.
Klar, auch
ökonomische Gründe. Aber ich finde, der Preis, also die Diskussion wird darüber mit so großer Angst geführt, dass es mich stutzig macht. So, wo jetzt diese große Angst herkommt bei politisch Agierenden, die sonst sehr oft harte Entscheidungen, grausame Entscheidungen in Migration oder in anderen Fällen Sterben im Mittelmeer treffen. Plötzlich hier haben sie ganz große Sorge und fühlen sich ganz empathisch. Finde ich etwas suspekt so. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ein Teil einer fortgesetzten Suche, die sich dann letztlich auch in dem Buch wahrscheinlich widerspiegelt, das ich über Martin Luther geschrieben habe, was über den Tod meines Vaters geht, aber nicht wirklich vom Tod meines Vaters handelt und auch nicht wirklich von Martin Luther handelt, sondern von dem Versuch handelt, zu versuchen zu verstehen, wo im westlichen Denken oder in dem Fall im lutherischen Denken so eine Philosophie der Freiheit eigentlich zu finden ist. Und auch bei Luther habe ich sie nicht gefunden. Aber das war so ein Hadern mit einem freiheitsverdrängenden Gestus der Politik, die genau heute auf ganz andere Weise und viel hohler, finde ich, und schaler und dümmer von Freiheitspathos erzählt, was nicht von Leiden weiß, sondern nur von eigentlich einem fast übermenschenhaften Gestus, dass sich gegen andere durchsetzen, dass das Freiheit sei. Und das ist, glaube ich, auch was man beim Sterben oder beim Tod lernt, dass es eine gewisse Art von Demut gibt, eine gewisse Art von Abhängigkeit, aus der aber auch Freiheit erst entstehen kann, glaube ich.
Es ist ein sehr heißes Eisen und es wird ja auch immer wieder in Deutschland diskutiert und dann bezieht man sich auch ganz schnell auf die deutsche Verantwortung aus der Geschichte heraus, Stichwort Eugenik, menschenwertes Leben sozusagen, wann ist ein Leben wert und wann nicht. Also da scheint man große Vorbehalte zu haben. Man kann hier selbstbestimmt sterben in diesem Land, aber da gibt es einige Hürden, ne, die juristisch zu überwinden sind. Und man muss in einen Verein dafür eintreten, bei vollem Bewusstsein mehrere juristische Dinge erst einmal klären. Und in dem Zeitpunkt des Todes muss dann auch ein Jurist zugegen sein. Also das alles sind dann doch nochmal große Formalitäten. Du hast gesagt, auch für deine Mutter war das eine mögliche, zumindest Option, die im Raum stand. Warum ja, warum nicht?
Warum sie es wollte, ich glaube, weil sie eben zu deiner vorigen Frage vielleicht nicht leiden wollte, weil sie es nicht vorstellen konnte, wie das ist, abhängig zu sein. So, das hat sie mit Angst erfüllt, als autonome Frau. Warum nein? Das ist ein Rätsel. Also das ist, ich habe sie nicht danach gefragt. Ich glaube, sie hat dann gesehen, dass es geht. Oder sie hat nicht den Punkt gefunden, zu sagen, jetzt.
Ja.
Aber das ist eben so eine Art von Demut, die ich meine. Das ist auch wichtig. Es wird eben in so politischen Diskussionen ausgeblendet und ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Problem der Politik ist, dass sie nicht diese Ambivalenzen spiegeln kann, die in Menschen präsent sind. Dass es so fast herrische Entscheidungen sein müssen über Menschen, die alle immer komplizierter sind, als es so die Paragraphen oder die Politik will. Und ja, so ist die Geschichte meiner Mutter in ihren Widersprüchen klar.
Mich dann natürlich, oder ich glaube, das fragt man sich unweigerlich in einem solchen Moment, wie würde man selber entscheiden? Ne? Also vieles, was mit Tod in der unmittelbaren Umgebung und Sterben zu tun hat, stellt, und das hast du auch schon mehrfach jetzt angedeutet und erläutert, auch Fragen an das eigene Leben, was man eigentlich will, was man erwartet, wie man dazu steht. Was du auch jetzt schon mehrfach erwähnt hast, neben Martin Luther ist der Glaube und du kommst eben eigentlich aus einer evangelischen theologischen Familie, Vater evangelischer Pfarrer, Mutter eigentlich Kirchenmusikerin, wenn auch nicht gläubig, wie du schon erwähnt hast, auch interessant. Aber dennoch, wie sehr hat dich der Glaube geprägt?
Wenig.
Wie kann man sich das erklären?
Und die Frage ist, was der Glaube ist. Also, mein Vater hatte aus verschiedenen Gründen, glaube ich, nicht das Selbstvertrauen oder den Willen, mir seinen Glauben aktiv anzubieten. So, er hat es jedenfalls nicht geschafft. Also er hat nicht mir klar gemacht, dass es einen Gott gibt, der für mich Antworten auf das liefert, was hier auf dieser Welt passiert. Er war ein toller Pfarrer, sehr politischer Pfarrer, hatte seine Kirche in den 80er Jahren zur atomwaffenfreien Zone erklärt und hat eigentlich auch im Nachhinein eine doch klare Botschaft gehabt, die ich auch nachvollziehen kann, also stark von der Bergpredigt geprägt, hat er gesagt, Glaube, Gott ist Liebe. Das stimmt, glaube ich, nur zum Teil. Also es ist nicht der Gott des Alten Testamentes sicher. Es ist auch nur teilweise der Gott des Neuen Testamentes. Ich glaube, dass Glaube als übersinnliche Praxis mir nicht eingeleuchtet hat. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass ich eine Art von lebenszugewandter Spiritualität habe. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied. Ich sage so oft das Wort Glaube. Ich denke, ich fühle, dass es einen großen Unterschied gibt in meinem Leben, mit wem ich gut zum Beispiel eine enge Verbindung habe oder mit der ich eine ähnliche Schwingung in der Energie habe, dass es Menschen sind mit einer spirituellen Art und spirituell nicht merkwürdig, sondern spirituell eben lebenszugewandt und von sich selbst absehend ein bisschen und gleichzeitig sich selbst ernst nehmend, schon eher wahrscheinlich auf eine gewisse Weise unsichtbar ein Experte bin, fernöstlich, eine Mischung eben aus Anwesenheit und Abwesenheit und in diesen Widersprüchen was zu finden, was nicht Sinn ist, das finde ich eben auch wichtig, dass es Sinn nicht gibt. Sonst gibt nur Dasein, und es gibt nur Tun, und es gibt nur Anwesenheit. Insofern ist es jetzt eine sehr gewundene Antwort, die vielleicht aus dem Nein zum Ja kommt auf am Ende. und ja, die auch von Dankbarkeit meinem Vater gegenüber getragen ist, der mich auch freigesetzt hat. Also der immer Journalist werden wollte und ja, ich bin jetzt nach vielen hundert Jahren Pfarrersfamilie Journalist geworden, habe ein bisschen vielleicht auch seinen kanzelhaften Ton übernommen als Kolumnist, ist man ja auch einmal die Woche Prediger auf so eine gewisse Weise, wenn man so will. Insofern bin ich da sicher nicht weggekommen von dem, was ihn ausgemacht hat und wollte auch gar nicht wegkommen, habe es nur halt vielleicht nach und nach erst verstanden und angenommen, was meine Art ist, damit umzugehen.
Wie sehr war denn mit ihm auch das Thema des Sterbens und des Todes immer wieder eines, was ihr miteinander gewälzt habt?
Wir haben nicht so viel tief geredet, mein Vater und ich. Er war auch sehr krank sehr lange, hatte zwei sehr schwere Krankheiten, Zucker, Diabetes und Parkinson und war eher verschlossen, würde ich sagen, auch vielleicht durch die Krankheit. Insofern, mir war immer klar, dass er was hat, wo er hingeht, dass er tief daran geglaubt hat, dass er zu Gott geht oder dass es einen Ort gibt, wo er hingehen wird. Und dass ihm das geholfen hat.
Ja.
So, das war mir klar. Er hatte nicht viel Angst ausgestrahlt. Und ich glaube, er hatte das auch nicht. Ich glaube, er glaubte daran, dass das, wie soll ich sagen, einen Hafen gibt oder was sind christliche Bilder, ich weiß nicht, dass es einen Ort gibt, wo er sein soll nach dem Leben.
Wie war es bei deiner Mutter? Du hast gesagt, sie war nicht gläubig. Habt ihr darüber gesprochen, wie sie sich den Tod oder was danach kommen könnte?
Ja, sie hat dann schon gesagt am Ende, das wäre schon schön, wenn ich noch glauben könnte. Wenn ich dann glauben könnte, dass es was danach gibt.
Aber sie zweifelte. Oder?
Sie wusste, dass es nichts gibt danach.
Ja. Die Zeit der Trauer ist ja auch was ganz Besonderes. Im Judentum ist es so und interessanterweise auch bei ganz säkularen Familien, dass es diese Tradition der Shiva gibt, des Trauersitzens 7 Tage lang, also die Familie, die eben einen Verlust hingenommen hat, ist zu Hause und es kommen ständig Menschen unangemeldet und besuchen diese Familie und was man dann tut, ist meist, redet man über den toten Menschen, wie man ihn kennengelernt hat, irgendwelche Anekdoten, man lacht zusammen, man weint zusammen, aber man verbringt Zeit zusammen. Ich habe das immer als sehr tröstend erfahren und ich komme aus einem absolut areligiösen Haus, aber dort, wo ich es erfahren habe, habe ich gemerkt, auch das hat das Wort viel schon mal, auch wenn du es verneint hast, von wegen kein therapeutischer Ansatz des Schreibens, weiß ich, glaube ich, auch sofort, das ist ja gar keine Frage, aber das wiederum hat etwas Therapeutisches. Das fängt dann auf, man ist nicht allein. Wie hast du die Zeit der Trauer nach dem Tod deiner Mutter erfahren und spielt die auch eine Rolle in dem Buch?
Ich glaube, es hilft auf jeden Fall, das Soziale. Und das ist ja auch was, wie du sagst, alle Religionen eigentlich spiegeln. Im bayerischen, katholischen Milieu ist es dann eher das Wirtshaus, also wo man nach der Beerdigung hingeht und sich trifft und sehr physisch, gastronomisch, alkoholisiert erlebt. Aber auch, wie du sagst, die Shiva, die Totenwache ist, glaube ich, extrem wichtig, dass man diesen sozialen Aspekt hat. Bei mir war es so, dass ich das ungeplant ähnlich dann erlebt habe, dass die Idee von Freunden meiner Mutter war, ich hatte diese ganze Wohnung und wusste nicht genau, wo ich hin sollte mit diesen ganzen Dingen. Und dann hatten die Idee, dass man doch allen möglichen Leuten sagen könnte, dass sie an einem Wochenende kommen können. Ein, zwei Wochen, glaube ich, nach der Beerdigung meiner Mutter. Oder vor der Beerdigung meiner Mutter. Weiß nicht mehr. Und sich Sachen mitnehmen können. Einfach sich Sachen aussuchen können. Ja. Da waren ganz viele Freunde. Ich hatte sehr wenige Sachen, die ich wollte. Drei, glaube ich. Ein Sekretär und ein paar CDs und ein bisschen mehr Sachen. Aber sehr wenige Sachen, weil ich wollte nicht so viele Sachen haben. Und Sachen und Dinge belasten mich auch eigentlich. Und das war wahnsinnig schön. Also nicht nur gab es München, man erlebte meine Mutter. Es gab sehr gute Brezen und Kaffee und es war ein Open House. Und es war irgendwie eine Totenwache. Und es war eben so schön, dass diese Dinge in die Welt gingen. Und die Freunde meiner Mutter, die das organisiert hatten, hatten dann auch das alles protokolliert und geguckt und hatten es später auf eine Weltkarte gemalt.
Wohin die Dinge gingen,
weil die Dinge gingen tatsächlich bis zu nach Australien, weil sie irgendwie einer Tochter mitgegeben wurden. So. Und das ist vielleicht das, was diese Praxis des Trauerns auch ist. Also Glaube ist ja auch eigentlich nur eine Lebensanweisung, wie man theologisch oder metaphysisch überhöht, aber es ist ja eigentlich, es sind Vorschläge, wie man leben sollte. Und Trauerregeln sind auch Vorschläge, wie man mit Verlust umgehen sollte. Und das kann man theologisch sehen oder auch nicht theologisch sehen, glaube ich. Das sind immer gute Vorschläge. Es ist erstmal lang geprobt und plausibel, dass man nicht allein sein sollte und dass man auch nicht den Verlust als Verlust erleben sollte, sondern als Übergang und als aus einer Dankbarkeit heraus und dann dieses Weitermachen feiern sollte. Und so war bei mir das sehr, sehr klar vom Übergang des Todes meiner Mutter zur Geburt meiner Tochter. Und meine Mutter ist meiner Meinung nach auch auf eine gewisse Weise genau zum richtigen Zeitpunkt gestorben. Also ich glaube, sie wollte auch auf eine gewisse Weise zu dem Zeitpunkt sterben. Ich wusste, dass meine Tochter geboren werden würde. Wusste nicht, dass es eine Tochter werden würde. Ich wusste es auch nicht. Und hatte dann aber sehr klar bestimmt irgendwie drei Kleidungsstücke für sie gekauft. Für die rosa Prinzessin, wie sie sie nannte. Also für sie war klar, dass es eine Tochter wird.
Mädchen.
Und insofern, ich weiß nicht, ob sie es gesagt hat, manchmal verschwimmen ja auch Dinge, aber also sie hat auf jeden Fall meine Tochter freigesetzt. Also sie hat nicht letztlich die Geburt meiner Tochter mit ihrem Tod überlagert. So. Also sie hat nicht, sie hat's entzerrt. So. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man Tod so sterben so steuern kann. Ich denke schon, so, dass man
dass
entscheiden
auch
kann.
Ein bisschen mit in der Hand hat.
Auch in der Hand hat. Aber jedenfalls war es ideal. Also sechs Wochen, also ich hatte zwei, drei Wochen eben, man ist ja irre beschäftigt dann auch mit
Formalitäten
irgendwie, ja, Beerdigung organisieren, Leute einladen und das ist ja fast auch gut, dass man eine Weile beschäftigt ist und dann fällt man vielleicht normalerweise in ein Loch und ich bin dann eben nicht in ein Loch gefallen, sondern musste mich dann sehr materiell mit den Vorbereitungen der Geburt meiner Tochter beschäftigen und meine Tochter war tatsächlich auch, wurde mit diesem Gestus der Großzügigkeit von meiner Mutter auch fast ins Leben gelassen und insofern war das ein Flow eher als eine Belastung und hatte eine gewisse plausible Schönheit dadurch auch.
Ja, ist auch ein sehr schönes Narrativ, muss ich sagen. Vielleicht nochmal zurück zur Literatur, Georg, als jemand, der schreibt, welche Reaktionen gab es auf die beiden Bücher, die sich eben mit Leben und Tod ganz spezifisch auch nochmal auseinandergesetzt haben? Oder anders gefragt, glaubst du, dass Literatur und diese persönlichen Geschichten dazu beitragen können, auch gesellschaftliche Tabus rund um Krankheit und Tod ein wenig aufzubrechen, in Bewegung zu bringen?
Ich glaube das schon. Das Buch über meine Mutter war für mich das, würde ich sagen, einzige Buch bislang, was ich schreiben musste, so, und wo ich auch nur durchs Schreiben hingekommen bin an so Worte oder Gefühle. Und es war ein sehr persönliches Buch, es war ein sehr geschützter Raum, wo ich es geschrieben habe. Es war auch nicht intentional auf irgendwas ausgerichtet, ein Memoir zu schreiben oder irgendein provokantes Buch zu schreiben. Es ist dann in beiden Fällen so aufgenommen worden. Also es ist irgendwie erstens als einer der besten, fünf besten Debütromane dieser Saison irgendwie nominiert gewesen. Ja,
wurde
gewesen.
Auch für den Aspekte-Literaturpreis.
Genau, genau. Also das fand ich
nominiert, ausgezeichnet.
Nominiert. Genau. Fand ich sehr schön, auch sehr überraschend, weil es eben kein Roman ist, ganz klar, aber vielleicht eben in der Sprache dann doch was geborgen ist, was Romanhaftes ist. Das war das eine eben, dass es ja am Beginn vielleicht von so einer Zeit stand, wo Memoir oder Autofiction, wie es heute heißt, so eine Präsenz hatte im Literaturbetrieb, also Annie Ernaux oder solche Figuren, die eben auch einen Nobelpreis dafür gewonnen haben. Das ist aber nicht Autofiktion, es war einfach ein Buch über das Sterben und Tod meiner Mutter. Und gleichzeitig wurde es auch, wie ich finde, im Nachhinein auch gar nicht falsch oder zu Unrecht skandalisiert. Also der Skandal selber ist vielleicht müßig gewesen. Ich finde aber auch, wie du sagst, also es ist auch total okay, es im Journalismus Dinge zuzuspitzen, die notwendigerweise vielleicht zugespitzt werden sollten. Das war da in der Phase, war in der FAZ ein großer Aufmacher. In der Zeit erschien auch fast gleichzeitig das Krebstagebuch von Christoph Schlingensief,
ja,
auch ein Freund, der auch leider viel zu früh gestorben ist.
Starb.
Und diese beiden Bücher wurden so zum Thema gemacht, ob das erlaubt sei, zu so privat über Krankheit zu reden. Ich glaube, die Antwort war da so ein bisschen nein, so, aber auch ein bisschen journalistisch überspitzt war die Antwort nein. Und ich finde es, fand ich schon damals, war ich eigentlich ganz dankbar, dass das so zugespitzt wurde, weil, wie du sagst, weil es richtig ist, was immer sich so durchzieht durchs Gespräch, auch, dass es eben so wenig Reden über den Tod gibt und so wenig Worte für den Tod gibt und so eine gesellschaftliche Angst immer noch. Und der Tod ist halt doch sehr privat. Und ich finde aber auch, dass das eine Möglichkeit ist, Privatheit eben anders zu definieren, großzügiger zu definieren oder offener zu definieren. Das ist, glaube ich, auch, du hast vorhin nochmal gefragt, warum es so eine Angst vor dem Tod gibt. Ich glaube, es ist halt eine Moderne, die Privatheit als mit ganz, ganz großem P schreibt, also so ganz, ganz privat. Und das ist, glaube ich, nicht so plausibel. So sollte das Leben, glaube ich, nicht sein. Ich glaube, man sollte viel mehr teilen und man sollte auch viel weniger Angst haben, davor zu teilen und viel weniger Angst haben, davor relativ nackt oder bloß vor Menschen zu treten und verletzlich zu sein. Und das ist, glaube ich, im Tod eigentlich eine Chance. Viele vergeben sich vielleicht auch diese Chance, ja, weich zu sein und werden dann hart und ängstlich und beschützend und negativ dadurch.
Es sind immerhin die existenziellsten Dinge unseres Lebens. Ein Mensch kommt auf die Welt, ein Mensch verlässt die Welt, also Geburt und Tod. Als allerletztes, Georg, würde ich dich bitten, folgenden Satz weiterzudenken. Der Tod ist für mich
der Anfang des Lebens.
Vielen Dank, Georg Dietz.
Danke.